Herzlich willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Daniel Ebert, Sportwissenschaftler und Personal Trainer aus Leipzig. Und ich freue mich heute ganz besonders auf eine ganz besondere und inspirierende Episode, weil in meiner Welt zählt Daniel zu den besten Personal Trainern, die ich kenne. Und dementsprechend freue ich mich auch über deine Inputs, über deine Erfahrungswerte. Und ich denke, du kannst heute auch ganz viele Personal Trainer da draußen inspirieren. Schön, dass du da bist, Daniel.
Tausend Dank, Tobi, auch für die hervorragende und liebevolle Vorstellung. Und ich freue mich schon sehr auf die nächsten 60 Minuten.
Ja, wir schauen mal. Ja, was für Schönes auf Band bekommen, ja. Also Daniel, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen, aber wir hatten es gerade im Vorgespräch. Auch da ist wieder mal ein paar Jahre vergangen, ohne dass wir uns austauschen konnten. Beziehungsweise man sieht ja so auf Instagram, was man treibt. Ja, das heißt, irgendwo ist man auch verbunden. Und wir wissen ja auch, jeder Mensch ist irgendwo miteinander verbunden, egal wo er sitzt. Cool. Aber für die dich noch nicht kennen sollten, was machst du denn den schönen, lieben, langen Tag?
Also, Tim, was mache ich den schönen, lieben, langen Tag? Das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. Ich versuche mich in allererster Linie weiterzuentwickeln in allen Ebenen und nicht nur in der fachspezifischen, sondern vor allem auch auf der geistigen, auf der Persönlichkeitsebene und vor allem auch auf der emotionalen Ebene. Das sind im Prinzip die Hauptbereiche, worum ich mich so den ganzen lieben, schönen Tag kümmere. Und das mit meiner Lebensvision und Lebensphilosophie sukzessive zu vereinbaren, um nicht mein Leben lang nur von früh bis abends in Anführungsstrichen zu coachen und Kunden zu betreuen.
Ja, sehr schön und ist auch sehr interessant. Du hast von Lebensvision gesprochen. Ist natürlich für mich, weil ich mich auch sehr stark mit dem Thema Visionen und Wünsche beschäftige. Was ist denn deine Lebensvision, wo du sagst, da arbeite ich und ja, gehe auch meinen Weg drauf hin?
Nun, es begann ja grundlegend so, dass ich mit 14 das Glück hatte, dass ich in meinem Dorf den Bundesstützpunkt mit hatte, der Kraft-3-Kämpfer und die Nationalmannschaft plus die beiden Bundestrainer, damals Tom Tof und Frank Müller, auch in so einer großen Scheune viele europäische Top-Powerlifter trainiert haben. Ich daraufhin irgendwann Sportwissenschaft studiert habe, auch aufgrund der Inspiration, dann am Tag 1 im zweiten Semester meine Firma gegründet habe, weil ich im ersten Semester gemerkt habe, das, was ich mit dem sportwissenschaftlichen Studium mal sein werde, wird nicht das sein, wo ich hin möchte. Und ich möchte nicht in die Forschung, wo ich von früh bis abends Daten auswerte. Ich möchte nicht in die Sporttherapie, wo ich 40 Stunden arbeite und vorgesetzt bekomme, was ich von früh bis abends zu tun und zu lassen habe für 1600 brutto. Und ich habe auch keine Lust gehabt, denn an einem Universität oder Institution zu gehen, wo man für zum Teil 20 Stunden, 40 Stunden arbeitet, die man dann 20 Stunden bezahlt bekommt, und habe mich relativ schnell dahingehend dann selbstständig gemacht, habe dann sehr, sehr, sehr viel investiert, jeden Cent, den ich hatte in Fortbildungen, jahrelang, war 6 Jahre lang am Stück nicht im Urlaub, habe sehr viel, sehr viel, sehr viel gearbeitet. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich ungefähr 5 Monate im Jahr nur im Auto zu Kunden sitze. Und dann gab es halt den ersten Step 2014 zu entscheiden, dass ich ein eigenes Gym aufmachen möchte. Habe das vorbereitet und habe dann im November 2016 mein eigenes PT-Gym hier in Leipzig eröffnet. Was dazu geführt hat, dass ich immer mehr auch Materie angehäuft habe, immer mehr Dinge auch gekauft habe, immer mehr mich auch materialisiert habe, auch zum Teil abhängig gemacht habe von gewissen Prozessen und Dingen. Und diesen Peak, den hatte ich im Prinzip dann erreicht mit meinem 31. Geburtstag, wo ich quasi depressiv in Boracay auf einer schönsten Insel der Welt an einem weißen Strand früh da lag, auf nichts mehr Lust hatte, weil an allem, was ich zu dem Zeitpunkt mir in meinem Leben vorgenommen hatte, ein grüner Haken war. Und ich stundenlang dort lag, geweint habe auch lange und nicht wusste so richtig, was ich jetzt machen soll, weil ich habe wirklich alles gehabt, was ich mir zu dem Zeitpunkt, als ich 14 war, vorgenommen hatte. Wo ich mit dem Sport losgelegt habe und wo ich dann die nächsten großen Steps mir vorgenommen hatte, als ich meine Firma gegründet habe. Und dann kam der Entschluss, die Welt zum gesünderen Ort machen zu wollen, nicht nur physisch, sondern auch geistig und auch mich in anderen Ebenen weiterzuentwickeln und den nächsten Step auch dahin zu gehen, dass ich mich mehr entmaterialisiere, Sachen auch sukzessive abgebe, loslasse und mich mehr auch für die Welt öffne. Und da zusammen mit meiner Verlobten, der Madeleine, wo wir jetzt auch schon 10 Jahre zusammen sind, einen gemeinsamen Weg in die Welt aufzuschlagen und mobiler, flexibler zu werden, nicht so extrem ortsgebunden, wie ja auch das Personal Training ist, und sich dort Lösungen und Sachen, Möglichkeiten aufzubauen, die deutlich entspannter sind, als 10-12 Stunden am Tag zu coachen, auch wenn das für mich, es ist für mich Hobby. Und ich liebe mein Hobby, das Hobby, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich gehe energiegeladen aus diesen 10-12 Stunden Coaching raus, weil ich auch grundlegend nur mit Menschen arbeite, die für mich eine positive Energie haben und die auch von sich aus sich weiterentwickeln wollen, vom Herzen und vom Kopf heraus zusammenfühlen und auch wollen. Und ich nicht derjenige bin, der nachher die Selbstverantwortung abnimmt. Und jeder, der das von mir verlangt, mit dem gehe ich schon gar nicht auch ins Coaching. Und das gibt mir sehr viel Energie. Das kostet aber auch halt sehr viel Zeit. Und dieses Zeit gegen Geld tauschen, das ist halt in dem Beruf so. Nichtsdestotrotz, auch hier gibt es viele Möglichkeiten, Dinge anders zu gestalten. Und der erste Weg dahingehend ist, sich zu entmaterialisieren, Sachen loszulösen, neue Wege gehen und sich auf anderen Ebenen weiterentwickeln, vor allem auch auf der geistigen Ebene, auf der emotionalen Ebene und grundsätzlich an seiner Persönlichkeit und in den einzelnen Steps dort zu arbeiten und nicht von früh bis abends in Fachliteratur zu finden.
Ja, da waren schon ganz viele interessante Punkte dabei, wo wir einfach gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich denke, das, was du berichtet hast, wenn wir die Podcast-Episoden, die ich jetzt schon aufgenommen habe, anhören, kommen viele ähnliche Punkte. Ja, nämlich in den ersten Jahren geht es darum, sich wirklich heranzuhocken und Schulungen zu konsumieren, Wissen anzuhäufen und dann in die Umsetzung zu gehen, in der Praxis zu lernen. Ja, wie du es auch erzählt hast, die ersten 6 Jahre warst du einfach am Machen. Ja, sehe ich auch wieder. Da haben wir uns ja kennengelernt bei den Seminaren und haben gedacht, okay, du musst alles wie ein Schwamm aufsaugen. Und das Schöne ist, der Prozess geht weiter, dass du dann wieder Wissen loslassen darfst, dass du die Identität nicht mit Wissen bindest, sondern die Persönlichkeit auch wieder wachsen lässt. Und da gehört oftmals dazu, dass du Wissen loslässt. Was hat denn bei dir dazu geführt, dass du gemerkt hast, Wissen und Coachen ist doch nicht alles? Gerade nachdem du von deinem 31. Geburtstag erzählt hast, wo es da wirklich ein Change gab.
Na, ich habe gemerkt, dass mich die Dinge dann irgendwann mehr nach nun knapp dann auch damals fast 10 Jahren Business nicht mehr ganz so erfüllt haben. Und mein Herz gesagt hat, das muss jetzt auch mal ein nächster und ein weiterer Weg eingeschlagen werden. Und diesen Entwicklungsprozess zu machen, das ist ganz, ganz wichtig, denn auch das wiederum entwickelt das Coaching weiter. So entwickelt man sich als Coach auch in seinen Methoden und man kann halt auch eigene Sachen entwickeln, die man natürlich auf der Basis von zum Teil über 100 Fortbildungen, die ich gemacht habe, generiert hat. Aber diese Fusion und diese eigenen Gedanken und diese eigene Weiterentwicklung dort mit reinzubringen, schnürt halt dieses ganz eigene, was einen dann nachher auch ausmacht, weshalb es auch so wichtig ist, da ich auch sehr viel Business-Coaching mache, das den jungen PTs mit an die Hand zu geben, auch wenn es schon sehr viele auf dem Markt gibt, auch wenn es viele gute gibt. Es wird aber nie einer so sein wie du.
Ja.
Es wird nie einer so sein wie du, Tobi, es wird nie einer so sein wie ich und so wie auch viele andere. Jeder hat nachher seine eigene Art und Weise, Dinge umzusetzen, zu präsentieren. Und nur weil es dort 20 weitere gibt, heißt es noch lange nicht, ne, zum Beispiel auch in einer Stadt, dass man das jetzt vergessen kann.
Ja.
Und das ist im Prinzip auch langfristig gesehen genau eine wichtige Message schon auch für junge Personal Trainer, zu gucken, was sind wirklich ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, worin können sie gut mit Menschen auch arbeiten und darin auch dann sich mehr und mehr zu spezialisieren, aber alle anderen Themenbereiche nicht aus dem Auge zu verlieren, denn ich bin da der ganz starken Auffassung, dass alles entscheidend ist zu wissen, aber dann sich in einigen Bereichen zu spezialisieren. Es geht los, dass ich eben auch alles mitgemacht habe. Knie-OPs, Hüft-Tap-OPs, Karpaltunnel, Supraspinatus-Sehne. Ich habe bei ganzen Praktikas, die ich gemacht habe, auch in Kliniken, dann wochenlang die Chefärzte den gelöchert mit Fragen, bis hin, dass sie irgendwann gesagt haben, pass auf, Daniel, hast du einfach mal Lust, 4-5 Stunden lang einfach mal bei einer Hüft-OP dann einfach mal die Klammer zu halten. Na, da muss man dann so die Hüfte aufhalten. Die Assistenzärzte haben sich gefreut. Ich habe 1000-mal Desinfizieren geübt und ich habe das Ding einfach stundenlang aufgehalten, damit ich halt auch zugucken konnte vom Nahen und nicht irgendwie aus 10 Meter Entfernung auf den Bildschirm gucke, was ich mir auch online angucken kann. Und somit auch schon ein ganz anderes Interesse hatte. Ich habe genau mitbekommen, wie laufen postoperativ die Reha-Prozesse ab. Und bis hin, dass ich auch mit Dr. Andrew Fleming an der Charité 4 Tage lang an Leichen live gearbeitet habe. Jede Sehne, jedes Band, jeden Knochen, jedes Organ, jeden Nerv freigearbeitet habe, um genau zu verstehen, auch wie das System funktioniert. Ich muss jetzt nicht deshalb Leichen sezieren können und ich muss nicht operieren können. Aber sich mit diesen Themenbereichen auseinanderzusetzen, dort live hinzugehen, sich mit den Besten auch zu verbinden und zu den Besten hinzugehen, um zu wissen, wie gewisse Sachen ablaufen. Ob das nachher noch die Neurologie ist, ob das emotionale Ebenen sind oder ob das auch die Welt der Faszien ist, über Tom Meyers, Robert Schleip oder Peter Schwind, dass man einfach mit den Menschen sich dann auch irgendwann verbindet, die Menschen aufsucht, die Besten aus jeder Branche und dann mit denen versucht, auch in Kontakt zu treten. Das ist meiner Meinung nach auch wichtig. Und dann sucht man sich auch Felder raus, in denen man dann sein Steckenpferd hat, sodass man aber auch seinen eigenen Bereich aus ganz vielen verschiedenen Ebenen betrachten kann. Und es ist halt alles eine Symbiose auf dem menschlichen Körper aus mehreren Ebenen. Und woraus nachher auch denn mein eigenes Screening, meine eigene Screening-Philosophie entstanden ist, wo ich aus der natürlich bekannten knöchernen, faszialen und muskulären Ebene arbeite, was in der westlichen Medizin sehr bekannt ist, aber vor allem die energetische, die neurologische und die emotionale Ebene wird gerne vergessen. Und das sind für mich auch die übergeordneten Ebenen, die nachher die drei untergeordneten Ebenen, die knöcherne, muskuläre und fasziale Ebene bedingen. Und das halt zu fusionieren, ist halt der Trick der ganzen Geschichte, um auch wirklich Dinge final aufzulösen und ursächlich zu arbeiten, statt zu sehr, zu viel problemorientiert. Und genau zu dem Thema werde ich auch beim Arztsymposium 2021 auf Schloss Montabaur referieren, wo ich auch von der Firma Arzt eingeladen wurde auf ein Symposium, genau eben zu dieser Thematik auch zu referieren.
Sehr cool, Respekt. Ja, coole Sache. Und das bestätigt natürlich auch, dass es da auch noch einen großen Platz gibt für alternative Herangehensweisen. Ja, und das immer mehr auch in den Fokus rücken wird. Und du hast schon was ganz Spannendes, Schönes erzählt, wo ich mich auch absolut wiedersehe. Ja, jeder Trainer, Coach, Berater in dem Bereich Gesundheit, der braucht eine relativ breite Basis. Er muss da nicht unbedingt alles wissen, aber er braucht auf jeden Fall breite Erfahrungswerte, die er selbst sammelt. Und ich sehe in der heutigen Zeit immer mehr, ja, da gibt es jetzt einen Online-Workshop zum Thema Trainingsaufbau. Dann kannst du hier mal eine Tagesausbildung machen zum Thema, was weiß ich, Neurotransmitter oder sonst was, Neurologie. Ja, aber es ersetzt einfach nicht, sich mal wirklich ein paar Wochen dran zu klemmen, ein paar Monate dran zu klemmen und die eigenen Erfahrungen zu machen. Wie siehst du die fundamentale Basis, also wirklich die grundlegenden Themen für einen Personal Trainer, ja, wie du es jetzt in deinem eigenen Gym ja auch praktizierst? Welche Themengebiete sollten da definitiv abgedeckt werden, sowohl fachlich, aber auch in eigener Erfahrung?
Das Fachliche als auch die eigene Erfahrung ist meiner Meinung nach eine extreme Symbiose, denn in meiner Philosophie ist es so, dass ich denke, dass kein Coach irgendetwas coachen sollte in den Bereichen, wo er selbst nicht die Erfahrung gemacht hat.
Ja.
Und so hart das zum Teil klingt, aber wenn du einfach jemanden im Ernährungscoaching hast und 120 Kilo wiegst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du von den Dingen, die du da präsentierst, ein gutes Wissen hast, recht gering.
Es sei denn, du hast 120 Kilo drauf, hast 8% Körperfett und beugst 300 Kilo. Das ist nicht so oft passiert.
Ja, ja, oder du bist von 220 Kilo auf 120 Kilo runter, aber auch dann gab es ganz andere Probleme, warum man auf 220 Kilo hoch ist.
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist, dass es vor allem fundamentale Dinge sind, dass man Dinge selbst trainiert, dass man sehr viele Trainingssysteme, Methoden und Variationen trainiert und auch wirklich lernt, welche Unterschiede dann Details machen. Und jeder, der mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein unfassbar großer Freund von Details bin. Was ich auch in einigen von meinen Fortbildungen lehre, ist zum Beispiel alleine schon die Veränderung der muskulären Rekrutierung, zum Beispiel bei einer Zugübung über verschiedene Finger. Das heißt, wenn du über den kleinen Finger oder über den Ringfinger gekoppelt zusammen eine horizontale Ruderübung generierst mit einem Neutralgriff, wirst du zum Beispiel deutlich mehr und besser ein Lat rekrutieren können, als wenn du über den Zeigefinger ziehst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel auch größer, dass du eine leichte Elevation in der Schulter hast und dann etwas mehr Trap spürst, ne, den absteigenden Trapez. Es gibt verschiedene Theorien, worüber die Kopplungen herzurühren sind. Eine, die ich da gefunden habe, ist zum Beispiel auch die fasziale Connection, wo du auch über die kleine Fingerkante zum Beispiel eine Verbindung hast zu den Rhomboideen. So, das war so die ersten Ideen, so 2013, 2014, um das zu testen, zu spielen im Training, auch im eigenen Training. Das lässt sich auch weiterspinnen nach unten zum Fuß, je nachdem, über welches Areal du im Fuß mehr Druck gibst, wirst du besser den Gluteus oder besser auch den Quadrizeps rekrutieren können. Dann hast du etwas mehr in Richtung Mittelfuß, Ferse, Außenkante, den Fuß belastest, dann wirst du zum Beispiel auch in der Lunge-Bewegung, in einem Ausfallschritt, deutlich besser den Gluteus rekrutieren können. Und wenn das zum Beispiel nicht geht und der Fuß kollabiert, das untere Sprunggelenk nach innen wegknickt, das Knie rotiert, die Tibia nach außen rotiert, und du halt deutlich mehr Scherkräfte im Knie hast und vielleicht auch einen kleinen Schmerz kurz überhalb der Patella, dann gilt es halt genau das zu fühlen, zu spüren und dann das Ego hinten anstehen zu lassen, zu sagen, gut, ich arbeite die Dinge erstmal raus, ich arbeite den Fuß heraus, verbessere die Knierotation, arbeite die Knieachse auf und dann kommt halt erst der schwere Lunge. Und genau das ist es auch nachher, was ja im Real Life stattfindet mit Kunden. Ja, die dann einfach gewisse Dinge nicht können. Und genau da muss man dem Kunden auch beibringen, das Ego hinten einstehen zu lassen und die Sachen vorzubereiten. Und das ist einer der ganz großen Dinge, die ich auch immer wieder lehre. Vorbereitung ist alles. Und das kannst du auf alles übertragen, aber vor allem auch aufs Training. Erst das System voll belasten und voll draufgehen, wenn es vorbereitet ist. Und solange es nicht vorbereitet ist, vorbereiten.
Sehr schön. Also man sieht, du bist ein absoluter Enthusiast, was die Bewegung angeht, was wirklich auch Detailversessenheit angeht. Und das ist sehr schön, weil jeder Wert, wie jetzt Versessenheit, ja, kann zu einem Unwert werden, wenn man sich nur drauf spezialisiert, aber ist auch, ja, bestimmt Detailverliebtheit auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Und wenn wir nochmal zu den jungen Trainern zurückgehen, ist es natürlich einmal wichtig, dass sie selbst trainieren. Ja, erinnere ich mich selbst dran, früher gab es im Fitnessstudio Leute, die sagen, oh, Trainer, habe ich keinen Bock drauf, ich schreibe nur Pläne. Okay, das würde komplett, egal wie gut du bist und was du weißt, nicht authentisch sein. Ja, dann natürlich auch im Ernährungsbereich, dass du da Erfahrungen machst. Ja, ich erinnere mich früher, wann war das? 2012 habe ich die anabole Diät gemacht. Ja, schön im Training gewesen und dann gesagt, alles klar, let's go. Wir gehen mal ran und probieren das aus. Ich mit meinem damaligen Mitbewohner haben das zelebriert, haben unter der Woche 20, 25, 30 Gramm Kohlenhydrate gegessen und am Wochenende die Refeed-Tags zelebriert. Auch im Nachgang war sehr viel Scheiß dabei, den wir da angestellt haben, aber der war fast noch wichtiger als das, was man richtig gemacht hat. Ja, und ich habe dann angefangen, an den Wochenenden wirklich schon um 5 Uhr aufzustehen und dann haben wir uns Muffins reingezogen, dann haben wir uns, was weiß ich, Cornflakes, 2 Packungen reingehauen, ja, und sind dann rangegangen. Ja, und ein Wochenende hatte ich dann echt Schicht, früh morgens, sonntags im Studio, habe das Studio aufgeschlossen mit einer Praktikantin, habe zur Praktikantin gesagt, ey, es kann sein, dass hier eingebrochen wurde. Dann hat sie gemeint, warum? Habe ich zu ihr gesagt, hey, an der Wand sind schwarze Flecken mit einem Edding drauf gemalt worden. Dann hat die gemeint, nee, die Wand ist weiß. Ich so, nee, siehst du die schwarzen Flecken nicht? 2 Minuten später lag ich auf dem Boden, Zuckerschock und war K.O. Ja, das Gute war, dass mein damaliger Hausarzt auch im Studio trainiert hat und dann reinkam und gemeint hat, ah, sag mal, du siehst aber ein bisschen bleich aus, was ist mit dir los? Ich meine, ja, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich heute nicht so gut. Ich meine, ja, hast schon was gefrühstückt? Ich so, ja, um genau zu sein, habe ich hier ein Blech Muffins oder russischer Zupfkuchen war es, glaube ich, gefrühstückt. Und ich meine, okay, ja, sieht aus nach einem Zuckerschock. Danach wusste ich auf jeden Fall, so funktioniert die anabole Diät nicht, obwohl körperlich gesehen, ja, die Körperkomposition gut war. Ja, weil wenn du wirklich straight so den Körper kalorientechnisch auch gut unter Kontrolle hast und dann am Wochenende wirklich lädst und 600-700 Gramm Kohlenhydrate reinhaust und dann auch schwer trainierst 5-6 Tage, ja, tut sich was. Aber auch genau das war für mich elementar wichtig. Ja, ich hatte dann beispielsweise auch in meiner Trainingslaufbahn, als ich natürlich noch nicht das Fachwissen wie heute hatte, habe ich auch mal sowas gemacht wie 10x10 Kreuzheben, um zu gucken, geht das denn überhaupt? Naja, das Nervensystem hat sich bedankt und ich war dann erstmal eine Woche flachgelegen danach, aber das wusste ich dann auch für meine Kunden. Und deswegen denke ich, um die Frage auch von meiner Seite zu beantworten, ist practice what you preach im Bereich Ernährung, im Bereich Training, wenn du darüber sprichst. Deswegen, ich gebe dir absolut recht. Ja, und du entscheidest dann als Trainer selbst. Ja, willst du dich in den Fachbereich so spezialisieren, wie Daniel es jetzt erklärt hat, mit der Ansteuerung kleinen Finger? Ja. Dann musst du auch bei solchen Menschen lernen oder solltest es im besten Fall, ja, wie du es auch gemacht hast, als du bei Schleib, da erinnere ich mich noch dran, als wir uns mal in München getroffen haben und du gesagt hast, ey, habe jetzt Praktikum bei Schleib gemacht, habe da alles aufgesogen wie ein Schwamm, weil ihr sagt, das ist mein Thema. Ja, und genau so funktioniert es dann. Du schaust, wer ist in dem Segment schon in einer Position, der Dinge macht, die ich gerne können würde, na gut. Dann bin ich sehr demütig und frage an, wie kann ich von dir lernen? Und genau das ist relevant. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann auch wieder darum geht, Dinge loszulassen, die vielleicht nicht im Alltagsgeschäft mehr relevant sind, ja, obwohl man aber denkt, ich muss alles können, um mithalten zu können. Kennst du den Gedanke bei dir selbst auch, dass du denkst, ich muss mir noch mehr Wissen anhäufen, was dich aber dann eher hemmt in der Umsetzung?
Ich muss sagen, ich gehe in fast allen Themen bis zu einem gewissen Punkt, wo ich merke, das hilft mir weiter. Und wenn ich noch tiefer gehen würde, dann ist die Frage, kann ich mich nicht lieber in der Zeit mit anderen Themen beschäftigen, die mich global viel mehr vorwärts bringen würden, als wenn ich jetzt noch bis ins allerletzte Detail, zum Beispiel bis im kleinsten Prozess verstehen möchte, sagen wir mal, wie eine Synapse sich neu verknüpft und was dort auf ganz kleinster atomarer, molekularer Ebene, bei mir sogar, vorgeht, jetzt mal übertrieben zu sagen, würde es mir nicht viel mehr helfen, in dem Zuge, sich zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, auch in der Inselrinde hat Einfluss auch auf emotionale Bereiche, ne, sich mit der Inselrinde zu beschäftigen, okay, gut, die hat Einfluss auf Schmerzregulation, hat Einfluss auf die Dehntoleranz, hat Einfluss auf Muskelspannung. Und dann beschäftige ich mich vielleicht noch damit, wie kann ich die Inselrinde stimulieren. Ja. Deshalb muss ich jetzt nicht die Inselrinde rausoperieren können aus dem Gehirn. Und dann halt den nächsten Step auch zu gehen, sondern die Fusion zu schaffen dann und auch mich dann mit Emotionen und Gefühlswelten zu beschäftigen, die ich natürlich auch über eine Stimulierung zum Beispiel der Inselrinde damit erreiche. Und somit das besser zu verstehen, vor allem in einem, ich will nicht sagen oberflächlichen Bereich, aber ich sag mal, in so einem mitteltiefen Bereich. Und wenn man das mit allen Themenfeldern macht, dann hat man einen sehr, sehr, sehr guten Überblick. Und sobald man das geschafft hat, sind im Schnitt wahrscheinlich so 10, 12, 13 Jahre vergangen, dann kristallisieren sich auch Themenbereiche und Felder raus, die man vielleicht wieder neu auch entdecken kann, weil sie sich weiterentwickelt haben, grundlegend auch in der Welt. Bestes Beispiel sind die Emotions- und Gefühlswelten, wo auch dann sehr viele Menschen deutlich mehr darauf eingehen auch und auch gerade Männer viel mehr Freiheit besitzen und Lockerheit über die Themen zu sprechen und auch das anerkennen, dass das ein ganz wichtiger Bereich ist, eine ganz wichtige Ebene ist und das nicht wie früher als dumm und schwach abgetan wird, auch zu weinen oder in Indianer weint nicht oder ach, das hast du jetzt auszuhalten und alles so ein Schmarrn, was natürlich komplett das Gegenteil hervorruft von dem, was man dort eigentlich nachher möchte, sodass man dann auch irgendwann an die Stelle kommt, wo man merkt, okay, Emotionen sind auch energetisch verbunden mit Organe, Organe sind halt verbunden energetisch mit Muskeln, sodass auch ein emotionaler Schmerz, der sich verkapselt hat, Muskelschmerzen auslösen kann. Und das ist zum Beispiel ganz oft, wird dann als esoterisch abgestuft. Dabei wissen ganz viele gar nicht, dass die Esoterik eine Wissenschaftsform ist, eine Wissenschaftsrichtung. Ja. Allein schon, wenn sie es dann als irgendwas Dummfug abtun. Und da sieht man auch, dass sie sich halt mit solchen Bereichen wenig bis kaum beschäftigt haben und dann auch die westliche Medizin halt dementsprechend, dass sie solche Sachen oftmals untergräbt, eher gewinnorientiert arbeitet. Darf man sie jetzt nicht schlecht machen. Auch eine Akutmedizin ist sehr, sehr gut. Das ist wichtig. Nichtsdestotrotz häufig nicht unbedingt so zielführend, wie man sich das oftmals wünschen würde.
Ja. Dazu habe ich einen Podcast mit Timo Osterhaus aufgenommen, der aus der Schulmedizin kommt und dann aber einen, sag ich mal, sehr alternativen Blick auch drauf wirft und sagt, hey, was kann ich über Bewegung, was kann ich über Sport, was kann ich über mentale und auch ernährungsphysiologische Themen ausrichten im Körper? Und das fand ich sehr spannend, weil wir da auch nochmal einen breiten Blick drauf geworfen haben. Aber das, was du sagst, ist immer wieder damit verknüpft, es muss anwendbar sein. Ja, es bringt dir nichts, das kleinste Mikromolekül im Gehirn zu kennen, wenn du aber nicht weißt, was in der Praxis damit geschieht. Und ich gebe dir absolut recht, dass eine gewisse Theoriebasis da sein muss, ja, dass du verstehst, warum funktioniert das im Körper so, aber immer wieder verknüpfst, okay, was bringt das jetzt für mich in meiner Umsetzung, für meinen Kunden in der Umsetzung, ja, sonst verliert man sich meistens. Und dass du dann auch eine Fusion draus machst und mehrere Bereiche zusammenführst, ist natürlich dann der nächste Level. Und du hast eine interessante Zahl gesagt. Hast gesagt, hey, bist du wirklich in so einem Nischen-Spezialisten-Dasein bist, brauchst du 12, 13 Jahre Grundausbildung und Anwendung. Wie war das bei dir? Wie war so dein Werdegang, als du gesagt hast, okay, ich beginne jetzt mal bei Adam und Eva. Was waren so die ersten Schritte für dich auf deiner Trainerlaufbahn?
Ich hatte ja auch das ganz große Glück, dass mein Dad schon auch sehr viel mit Sport zu tun hatte und mein Dad ein Sportler war. Ich habe mit 6 Tischtennis angefangen, war da auch in den Top 10 in der Jugend in Deutschland, habe mit 12 Jahren schon im Tischtennis-Trainingslager auch Kindergruppen geleitet, die dann 7 bis 10 waren. Habe mit 14 war ich einer der Gruppenleiter in dem ganzen Trainingslager und habe quasi als 14-Jähriger auch schon sehr, sehr viel Coaching gegeben, habe Kinder ausgebildet, auch Tischtennis-Trainingslager mit dort teils geleitet. Und habe dann eben auch mit 14 das Glück gehabt, dass ich eben auch wieder dank meinem Dad, der sich zu dem Zeitpunkt, in dem Fall muss man sagen, Gott sei Dank, einen Bandscheibenvorfall zugezogen hatte. Deshalb hat nämlich sein Hausarzt ihm empfohlen, Herr Ebert, machen Sie ein bisschen Krafttraining. Ja, und da gibt es einen örtlichen Kraftsportverein. Gehen Sie da mal hin. Ja, und mein Dad hatte da halt den Lust gehabt, alleine hinzugehen. Ich bin dann mitgegangen und dann haben wir halt dort einfach nur Unmengen an Eisen gesehen und halt grölende und schwitzende Sportler, was natürlich auf der einen Seite auch inspirativ war. Aber als wir mitbekommen haben, dass das hier der Nationalkader ist und auch da Fachleute am Werk sind, bin ich dann dabei geblieben. Mein Dad hat nach einem Jahr Kraftsport wieder aufgehört, hat aber heutzutage ein eigenes Homegym zu Hause. Meine Eltern haben ein eigenes Homegym, wir haben den Raum umgebaut und die trainieren beide täglich so ihre 15, 20 Minuten. Und das war halt auch natürlich eine sehr gute Basis, wo ich dann jahrelang von Top-Profi-Athleten und Top-Trainern lernen durfte. Und ich habe dort so viel gelernt, dann war ich nach dem Abi war ich ein Jahr lang in einem Reha-Zentrum und habe dort als Flächentrainer schon gearbeitet. Und habe dort auch dann angefangen, Kurse zu geben, habe dort alles gelernt, auch was so Krankenkassen machen, wie die ganzen Abläufe sind in so einem Studio, was dort alles, der ganze Background-Office, was Krankenkassen und Grundling auch anbieten oder nicht. Und habe dann auch darüber halt das Glück gehabt, dass ich diese ganzen Einblicke hatte. Und es gibt halt, bis heute gab es irgendwie gefühlt so gut wie gar keinen Bereich, wo ich keine Einblicke hatte. Und wenn es irgendwo Bereiche gab, dann habe ich mir die Leute gesucht, dass ich Einblicke bekomme, wie zum Beispiel Dr. Andrew Fleming, Charité Sizirkus. Ja, dass ich dann auch mal direkt, dass die Anatomie an einem, von einem Profi, an einem da zur Verfügung gestellten Leichnam in der Fortbildung lernen kann und mir das direkt angucken kann. Und das ist natürlich auch ein Werdegang, den kann man nicht kopieren. Das ist, ne, die Scheune, die gibt es halt gar nicht mehr, den Kraftsportverein gibt es leider nicht mehr, den Tischtennisverein gibt es leider nicht mehr, die kleine Turnhalle haben sie weggerissen im Dorf. Es ist halt alles das, was damals existiert hat, in den fundamentalen Basics, das gibt es halt alles nicht mehr. Und die Welt hat sich da gedreht, ist sehr digital geworden. Und das ist auf der einen Seite auch ein bisschen das Schwierige für einen jungen Coach, dass unfassbar viel Wissen zur Verfügung steht, was man sich aneignen kann. Und zum Teil die Zeit, Wissen auch zu verarbeiten, gar nicht mehr wirklich da ist. Das hatten wir früher halt noch. Wir hatten die Möglichkeit, in Ruhe auch die Dinge zu verdauen und sie wirken zu lassen, den Prozess sich entwickeln zu lassen. Ja, und das ist aber auch ein wichtiger Take-Home-Message für junge Coaches heutzutage, dass sie sich nicht zu sehr überfrachten mit Wissen und Sachen, sondern auch sich einfach auch die Zeit geben, Dinge auszuprobieren, an sich zu entwickeln und die Geduld einfach haben. Und ja, das führt auch zum Erfolg, wenn man Sachen zu schnell übers Bein bricht und mit Zwang Dinge voranbringen möchte, dann gehen die halt in die Hose. Und das ist auch ein wichtiges Learning gewesen in den ganzen letzten Jahrzehnten, ein bisschen darüber hinaus.
Ja, vor allem, wenn du mal in den Bereich reinguckst, jeder, der irgendwo ein bisschen bekannter ist, der hat sein eigenes Gym. Der ist erfolgreich, trainiert irgendwelche Profiathleten auf den ersten Blick. Aber wir wissen ja selbst, auch für uns hat es eine gewisse Zeit gedauert. Ja, es war natürlich für mich auch eine coole Sache, da mal mit Bundesligaspielern zu trainieren und so weiter, was auch fürs Ego gut ist. Ne? Aber das ist nicht der Alltag. Der Alltag war für mich auch die ersten 6-7 Jahre. Ja, ich drück mal 20, 25 Stunden PT die Woche, mach 5, 6, 7 Kurse und sammel meine Erfahrung. Ja, ja. Und dann sieht man auf den sozialen Medien oder in der Digitalisierung, ah krass, der trainiert jetzt hier mit, was weiß ich, früher Sydney Sam war da, Terence Boyd, also Spieler, die wirklich auch bekannt sind, die im Fernsehen rumlaufen. Und dann hat der junge Trainer auch im Kopf, oh, das muss ich auch, damit muss ich gleich anfangen, beziehungsweise da muss ich auch schnell hin. Ja, und dann wird natürlich nach einer sehr schnellen Lösung gesucht, was aber sehr, sehr demotivierend wird, weil das funktioniert so nicht. Und du hattest ja auch gesagt, du hast an die 100 Ausbildungen gemacht. Wie kam es dazu, ja, dass
nicht
das
Ausbildungen, so, sondern
Fortbildung, Seminare, genau. Ja, also Fortbildung, Seminare, also Input geholt von außen, von Menschen, die sagen, hey Daniel, ich habe da was, was potenziell für dich interessant ist. Was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, ey, immer mehr, immer mehr? Und was waren da für wichtige und wertvolle Erfahrungen dabei?
Das immer mehr und immer mehr hat sich daraus ergeben, da ich alle Ebenen, alle Bereiche abdecken wollte. Das heißt also, klar, man konnte dann mit 7, 8, 9, 10 Fortbildungen einen Bereich, eine Ebene ganz gut schon abdecken, aber dann gab es eben noch mehr Ebenen. Das heißt, dann kam irgendwann mal auch das Thema Darm zu tragen, ne? Sodass ich dann zum Beispiel auch mich umgeguckt habe, wer ist denn dort in Deutschland auch so ein bisschen up-to-date oder wer ermöglicht einem denn da so ein bisschen auch mal ein jahrzehntelanges Wissen zu bekommen. Und ich bin dann dort zum Beispiel auf Antje Rösler gestoßen, das ist die Inhaberin der Akademie für Immunologie und Darmgesundheit in Hamm. Und dann war ich einfach auch ein halbes Dutzend Mal, glaube ich, da, zweimal auch eine ganze Woche, Webinare dann auch viel dort angeschaut. Und so hat sich über die Jahre auch eine gewisse Expertise zum Thema Darm und Darmflora, Darmmilieu gebildet. Und so ist das dann halt mit jedem einzelnen Themenbereich. So dass ich dann auch relativ oft auch zum Beispiel bei Christian Thibodeau war, habe mich dann auch 1,5 Jahre mal von ihm coachen lassen mit seiner rechten Hand zusammen, dem Alex Babin, und wollte einfach grundlegend, hatte das Bestreben, viele Größen auch persönlich zu treffen, kennenzulernen. Und allein aus diesem Bestreben heraus auch hat sich ja schon das automatisch ergeben, auch diese Menschen aufzusuchen, Fortbildung zu suchen, ja, zu gucken, wo sind sie denn mal in Europa oder mal in einem benachbarten Land von Deutschland.
Und das ist es ja. Ich glaube, viele denken, ah ja, da gehst du mal 20 Kilometer weiter zum Vortrag. Ja, aber gerade bei Thibodeau ist es ja so, ach, Leipzig, der sucht sich ja jetzt nicht aus, wir machen Leipzig in der Turnhalle einen Vortrag, sondern da musst du wirklich mal ins Flugzeug steigen und auch mal wirklich losfliegen. Ja. Und ich denke, das unterschätzen auch viele, das Commitment zu zeigen, wirklich mal zu sagen, okay, ich will diese Koryphäe kennenlernen. Ja, ich erinnere mich noch zu unserer Zeit, mein großes Ziel war es, dass wir Charles Poliquin zu uns holen. Ja, und dann haben wir Lösungen gesucht und irgendwann war es so, dann haben wir ihn aus Amerika oder Kanada war er zu der Zeit einfliegen lassen, 3 Tage lang zu uns. Ja, und haben gesagt, okay, alles, was dafür notwendig ist, machen wir. Aber wie war das denn beispielsweise bei dir? Wohin bist du überall geflogen, um, also ganz Deutschland, Europa durch, um auch so Leute wie Thibodeau kennenzulernen?
Also ich habe das tatsächlich ein bisschen alles taktischer gemacht. Ich habe dann auch das Thema Geduld, ist ja bei mir auch ganz wichtig, einfach auch gewartet zum Teil, bis sie mal in der Nähe waren. Ich bin zum Beispiel zu Christian auch dreimal nach Polen gefahren, nach Breslau, und das ist natürlich von mir, von Leipzig aus, 3,5 Stunden Fahrt. Mhm. Ne? Das ist natürlich mega. Da habe ich immer auch geschaut, wann sind welche Menschen wo mal in der Nähe. Und dann habe ich halt mal auch mal anderthalb Jahre gewartet und habe dann aber mehr so die Chance genutzt, weil ich halt auch damals mit meinem Geld schon haushalten musste und ich recht viele Fortbildungen besucht habe. Ich musste es irgendwie managen und daraufhin habe ich immer geguckt, dass ich es schaffe, zu diesen Fortbildungen, die in der Nähe sind, zu kommen, beziehungsweise auch möglichst mich als Erster anzumelden oder mit den Leuten vor Ort in Kontakt zu treten, dass sie mir Bescheid geben, wann wieder eine neue Timeline steht für Fortbildung fürs nächste Jahr, dass ich überall die E-Mail-Kontakte hatte, den Newsletter drin war, die Telefonkontakte über Social Media, die Leute angeschrieben habe, dass ich wusste, wann findet wo was statt. Und so zum Beispiel auch damals, ne, da der Marcel Seitschek von Urban Athletes in Köln, der war zum Beispiel dann auch mal so mutig und hat dann Milos Sastav nach Köln geholt. Und da habe ich zum Beispiel auch nur von erfahren, weil ich einfach dann auch in dem Netzwerk dahingehend dann gucke, dass ich mich auch mit den Menschen verbinde. Und dann gab es da halt dann eine Facebook-Nachricht.
Ja, da erinnere ich mich an, als du das Giant-Set-Training machen musstest und so dann zum Schluss die Treppen nicht mehr laufen konntest, so als Powerlifter, der gewohnt ist, 1-3 Reps und dann auf einmal Giant-Sets, 5-8 Übungen hintereinander und dann, keine Ahnung, noch 25-30 Wiederholungen an der Beinpresse. Ja, auch geil. Und das sind die Momente, die bleiben im Kopf.
Das ist auf jeden Fall eine unfassbar wichtige Erfahrung gewesen, auch mit einem Coach zu trainieren, der eben auch viele Mr. Olympia-Athleten trainiert hat. Und ich wusste aber hintenrum gar nicht, dass sich 2-3 Teilnehmer mit Milos verschworen haben gegen mich. Alle hatten sich schon gefreut dann. Milos hatte ja nach der dritten Runde Giant Set danach, ich lag schon auf dem Boden, alle haben gezittert, ich konnte kaum noch gehen. Come on, Daniel, now we make 100 reps with 250 Kilo in the leg press. Dann haben wir noch 100 Wiederholungen Beinpresse gemacht mit 250 Kilo. Und ich habe so mit den Armen schon mitgeschoben und irgendwo bei Wiederholung 67 hat mein Trizeps schon verkrampft, weil ich schon gar nicht mehr drücken konnte. Aber wir haben dann Singles gemacht, bis die 100 voll waren. Und ja, klar ist es extrem gewesen. Diese Erfahrung machst du halt vielleicht auch nur einmal in deinem Leben in der extremen Art und Weise. Aber es hat mich vorwärts gebracht, weil ich da auch gelernt habe, was es eigentlich heißt, zum Muskelversagen zu trainieren. Und wenn mir irgendjemand erzählt, er trainiert am Muskelversagen, dann ist das halt meistens noch ganz weit weg, wirklich vom Muskelversagen. Und dein Kopf sich schon zum Teil Stunden vorher meldet, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, aber dein Körper kann oftmals noch sehr viel mehr in der Voraussetzung, dass du auch dementsprechend danach gut recoverst. Na, ich coache auch immer noch dem Motto, trainiere nur so hart, wie gut du dich davon erholen kannst.
Ja.
Und dass ich mir auch danach 3 Tage lang freigenommen habe, das ist halt, gehört halt dann dazu. Weil ich wusste, ich werde mich danach nicht viel bewegen können nach der Fortbildung und ich muss da komplett ausruhen und ich konnte ja schon am Tag danach, musste ich ja rückwärts die Treppen auch runtergehen, das Bein nicht strecken konnte und ich war an dem Samstag danach in einem Fußballspiel und von ein paar Sportlern von mir aus der dritten Fußball-Bundesliga und ich wollte aufstehen und meinen kompletten Beine haben verkrampft. Ich kam nicht weg von der Tribüne und habe mich dann an dem Geländer hochgezogen, eine Woche danach, weil ich mein Vastus medialis hatte voll verkrampft und ich konnte dann nicht mehr gehen. Dann saß ich da oben dann in diesem VIP-Bereich und habe mich dann im Warm etwas wieder erholt und recovered, sodass ich einigermaßen wieder dann gehen konnte nach einer halben Stunde. Und das sind dennoch ganz wichtige Momente gewesen und dass man zum einen guckt auch in Deutschland, welche Coaches, welche Trainer sind eben auch in den letzten 10 Jahren dahingehend auch gereift, dass sie Dinge organisieren, dass die selber auch Fortbildung geben, ihre eigenen Erfahrungen aus den ganzen 10, 15 Jahren verbinden, verknüpfen und wiederum, wo haben die mit auch ihre jahrelang Fort- und Ausbildung genossen, das ein bisschen zu sammeln, zu schauen, zu erfragen, auch Internships zu machen bei guten Coaches. Ich habe auch viele Internships gemacht, auch bei Coaches, die du sicherlich auch kennst wie zum Beispiel Marius Rüdiger aus der Schweiz. Ja, da habe ich auch zwei Internships gemacht, was auch sehr, sehr hilfreich war, wo ich auch vielen Trainern immer wieder empfehle, auch bei anderen Coaches Internships zu machen, weil das sehr, sehr viel Benefits bringt. Und mittlerweile habe ich auch über die Jahre knapp 50 Leute bei Internships gehabt bei mir, wo ich gemerkt habe auch, wie unfassbar komprimiert, so wie ich immer auch Wissen in den Internships dann bekommen habe, ich mich halt auch von den Internships halt inspirieren lassen, zu versuchen, genauso viel komprimiert Wissen weiterzugeben und auch dann an Dateien und Unterlagen und alles, was ich zur Verfügung habe, denn dort, je nachdem, was sie halt brauchen, auch raushaue. Und das hat mich auch immer gefreut, wenn ich dann einfach viel geilen Shit an Infos komprimiert bekommen habe, wo ich dann Jahre lieber davon zum Teil zerren konnte.
Auf jeden Fall, ja. Und ich erinnere mich da auch, das waren die prägendsten Momente. Ja, wir waren auch oft in Solotouren bei Marius, haben da Trainingscamps mitgemacht, was du ja auch veranstaltest, Trainingscamps bei dir in Leipzig.
Einmal zusammen.
Ja, bei Tom Hibbert.
Nee, beim Trainingscamp, da war auch Daniel mit dabei. Sebastian Firmke war auch mit dabei.
Ja, stimmt. Ja,
ist aber auch schon wieder 5 oder 6 Jahre her.
Ja, aber das ist es. Da haben wir sind, muss man sich mal vorstellen, 400, 500 Kilometer hingefahren, morgens, haben einen Tag Trainingscamp gemacht und abends sind wir wieder heimgefahren. Und dann bei Tom Hibbert, das war auch eine krasse Erfahrung, als Marius Tom Hibbert geholt hat. Und er hat dann am ersten Tag gesagt, Jungs, ich sage euch allen, die hier sitzen, ich werde bei euch 20 Kilo auf euer One-Rep-Max beim Deadlift packen. Ja, und wenn man schon ein bisschen trainiert, dann sagt man erstmal, Tom, okay, glaube ich nicht. Alle, die da waren, sind rausgegangen, haben mindestens 20 Kilo mehr gehoben. Ja, und das ist dann halt eine Erfahrung, wo du sagst, okay, krass, ja, du trainierst vielleicht 4 Monate dafür und er macht das mit seinem Wissen, mit seinen Skills, mit seinem Auge innerhalb von, ja, 3, also wir hatten insgesamt 4 Tage Trainingscamp, ja, innerhalb von 3-4 Tagen. Und das war dann so beeindruckend, wie du auch gesagt hast, wo ich so viel rausgenommen habe für meine eigenen Coachings an Erfahrungswerten, an Unterlagen, so komprimiert, aber doch so wertvoll, dass das absolut einen Riesenteil ausgemacht hat. Und du hast von komprimiertem Wissen gesprochen und ein Tool, was komprimiertes Wissen wunderbar weitergibt, sind auch Bücher. Und wir hatten es ja vorhin kurz drüber, neben dem ganzen Fachwissen, ja, wenn es jetzt darum geht, was würdest du auch ja literarisch so als Quelle, als Inspirationsquelle sehen? Was würdest du denn jemanden empfehlen, der sich auf körperliche, gesundheitlicher Basis entfalten will?
Also ich habe vorhin ganz kurz auch angesprochen, dass vor allem Männer sich auch mehr mit Emotionen und Gefühlen Gott sei Dank beschäftigen in den letzten Jahren. Und ein Buch, was ich da definitiv empfehlen kann, ich halte es mal so ein bisschen mit in die Kamera, ist von Diana Richardson und Michael Richardson, Zeit für Männlichkeit, mehr Kompetenz in Lachen, Sex und Liebe zwischen Mann und Frau. Mhm. Und was auch hier in zusammenfassend auch darlegt, dass es vor allem nicht um Zwang geht und vor allem auch nicht um irgendeine Leistung zu erbringen oder irgendeinen Akt jetzt hier zu generieren. Das ist kein Sport, sondern wirklich auch zu fühlen und die Energie des anderen Menschen auch aufzunehmen, gleichzeitig auch Energie zu geben. Und egal, was passiert und egal, wie es passiert, das alles so stehen und sein zu lassen und nicht zu werten. Und Wertung ist wiederum genau das, was gerade auch in Sachen Sex und Liebe und die Kommunikation zwischen Mann und Frau wieder dazu führt, dass nur Ängste entstehen und eine Blockade, man sich eventuell auch Dinge gar nicht mehr traut zu machen und dann auch eine Misskommunikation entsteht, was dann dazu führt, dass man sich sinnlos eventuell streitet oder trennt. Ja. Das ist eine ganz wichtige Sache, sich damit zu beschäftigen, weil natürlich auch Emotionen und Gefühlswelten da ganz weit oben stehen. Im Coaching ab einem gewissen Level, weil nur dann auch das die nächste Ebene ist, die nachher auch wirklich mit implementiert werden muss, um auch Probleme einzugehen. Daraufhin ist es passt ganz gut im Prinzip auch das Buch von Madeleine, Bewusste Welt ohne Geld, ein Perspektivwechsel. Auch da ist ein ganz entscheidender Standpunkt, auch das Bewusstsein und wie ich mit Dingen in der Welt umgehe, fast schon auch ein kleiner Step-by-Step-Anleitung, wie es eventuell dazu kommen könnte, aber vor allem in einer Welt mit mehr Liebe, mehr Achtsamkeit, mehr Vertrauen und mehr innerer Stärke zu agieren. Viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen und genau das ist schon das Problem, dass allein die Vorstellung, dass etwas nicht geht, die Grundlage genau dafür ist, dass es auch nicht umgesetzt werden kann. Und sich daraus verschiedene Gedankenkonstrukte ergeben, was eine Realität formt, die oftmals gar nicht vorhanden ist. Und dass die Wirklichkeit, in der wir leben und die Realität, die die Menschen sich schaffen, zwei Dinge sind, die dann oftmals nicht konform gehen, weil sie aber auch in einer Realität sich zum Teil in Gedankenkonstrukten befinden, wo sie sich Sachen auch oftmals zerdenken und dann gar nicht erst ins Tun kommen, weil sie es sich schon vorher zerdacht haben. Und somit ist gerade auch das Thema Bewusstsein, bewusste Welt ohne Geld von Madeleine ein Buch, was ich allen sehr, sehr stark empfehlen kann. Und als drittes Buch von Peter Tompkins, Das geheime Leben der Pflanzen. Und auch in dem Zuge zum Beispiel auch Seminare oder Fortbildung von Wolf-Dieter Stohr, der im Prinzip gefühlt schon Wurzeln an den Füßen hat, dass man sich auch mehr mit der Umwelt, den Lebewesen und der Natur beschäftigt. Denn auch das ist alles miteinander verbunden, alles ist eins. Auch Natur, die Natur ist mit uns verbunden, Pflanzen sind miteinander verbunden, auch auf unterschiedlichen Ebenen. Sie können miteinander kommunizieren. Dort sind zum Beispiel viele Experimente aus den 60er, 70er, 80er Jahren beschrieben, die zeigen, dass Pflanzen Reaktionen haben und auch Gefühle haben. So dass zum Beispiel das eine Experiment, das erzähle ich kurz, da gab es quasi zwei Räume und in jedem Raum stand eine Pflanze. Vier Menschen sind in den ersten Raum gegangen, haben die Pflanze gegossen, gestreichelt, gut mit ihr gesprochen. Und der fünfte Mensch kam rein und hat die Pflanze gekillt. Hat sie aus den Wurzeln gezogen, hat die Blätter zerrissen und hat den Stamm gebrochen. Dann sind in derselben Reihenfolge die Menschen in den anderen Raum gegangen. Und dort gab es an der Pflanze ein selbstgebautes Messinstrument, was wie so eine Art Erdbebensensor, ne? Oder so ein Lügendetektor, wo man so eine Ausschläge sieht. Und es gab keinerlei Reaktion bei den ersten vier Menschen, aber als der fünfte Mensch nur schon die Türklinke berührt hat, gab schon die ersten Ausschläge. Und als dann der Mensch immer näher kam, na, ist die Pflanze komplett, hat sie komplett ausgestorben. Und man auch sieht, dass die Pflanze sehr unter Stress stand anscheinend, weil dieser Mensch reinkam, der gerade auf der anderen Seite quasi vielleicht den Bruder gekillt hat. Und genauso auch gab es dann Experimente, wo genauso eine Messsysteme auch ausgeschlagen haben, als man an die Pflanze gedacht hat. Zum Teil waren die 5-6 Kilometer weg, haben an die Pflanze gedacht, haben auf die Sekunde geguckt, was es für eine Zeit war, gehen dann zurück in das Zimmer und gucken, zu welcher Sekunde es den Ausschlag gab und es war dieselbe Sekunde.
Sehr krass. Also,
deshalb ist auch das so wichtig, die Natur, sie verbindet uns, sie harmonisiert uns, sie gleicht uns aus, mit der Natur auch in Frieden umzugehen und auch zu schätzen, Bäume zu schätzen. Und da ist eines der besten Bücher, Das geheime Leben der Pflanzen von Peter Tompkins, um so einen Augenöffner zu bekommen, wie krass das zum Teil eben auch agiert. Ne? Der Untertitel sind Pflanzen als Lebewesen mit Charakter und Seele und ihre Reaktion in den physischen und emotionalen Beziehungen zum Menschen. Und so ist es auch, ja. Und wenn man das weiß, dann und nur das schon mit in Betracht zieht, dann ist es auch natürlich umso krasser zwischen den Menschen. Und auch da sind alle Menschen auf der Welt miteinander connected. alle Menschen miteinander. Eighth Sense zum Beispiel ist eine Serie, die genau das mal aufgegriffen hat, die leider nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde, weil es wahrscheinlich zu viel Wahrheit präsentiert hat und zu viele Menschen inspiriert hat. Und,
sehr interessant.
Das sind drei Themenbereiche und Felder, die ich allen sehr ans Herz legen kann, auch in der Weiterentwicklung.
Ja, absolut. Und gebe ich dir auf jeden Fall recht, gerade im ersten Bereich, was du erzählt hast, auch mit männlicher Energie, ja, hat natürlich auch wieder für den Sport eine riesen Auswirkung, ja, weil jeder Mensch, also sei es Frau als auch Mann, hat eine männliche Energie in sich. Ja, und kannst du ja dann auch wunderbar auf die Körperseiten runterbrechen. Schmerzen auf der linken Seite ist oftmals ein Mangel an weiblicher Energie oder Probleme auf der rechten Seite in der Umsetzung, in der männlichen Energie. Und da
Rationalität.
Ja, und da dann auch eine Symbiose wieder zu bilden und den Energiefluss herzustellen. Ja, und da die verschiedenen Zugänge über die Körperebene, aber auch über die seelische, mentale Ebene zu wählen, um da auch wieder Blockaden zu lösen, das ist sehr, sehr wertvoll. Und irgendwann, wie du schon gesagt hast, kommt man im Bereich Coaching an den Punkt, dass man auch für diese Themen offener werden sollte, um neue Dimensionen auch zu erreichen. Auch im Coaching-Erfolg, in Anführungsstrichen, ja, muss man immer drüber sprechen, was ist Erfolg. Aber wenn es jetzt allein über Wohlbefinden, Zielerreichung und vielleicht auch Fortschritt geht, dann kommt man irgendwann nicht drum herum, sich auch diesen Themen zu öffnen. Deswegen vielen Dank für deine Inspiration, auch mit den Büchern, auch mit Themenbereichen, wo man jetzt sagt, ach, als Trainer muss ich doch nur Fachliteratur im Bereich Training lesen. Ja, gebe ich dir recht. Da gibt es nach rechts und links so viele Themen. Beispielsweise auch Louise Hay, finde ich sehr schön. Heile dein Herz ist ein Buch, was mich auch positiv inspiriert hat. Oder auch Osho beispielsweise hat sehr interessante Literatur. Ja, sind ja Überlieferungen von wirklich Geschehnissen aus der Vergangenheit. Und da gibt es so viel noch zu ergründen. Und wenn wir in 10 Jahren darüber sprechen, wird es bestimmt wieder so viele neue, tolle Erkenntnisse geben. Und vielleicht dann auch ein Buch von Daniel Ebert, von seinen Erfahrungen. Wer weiß, was alles noch kommt. Ja, Daniel, ich denke, wir haben jetzt schon einen richtigen Ballen an schönen, wertvollen Inhalten geliefert, ja, dass es auch konsumierfähig bleibt für die Menschen. Und ich denke, wir sollten uns regelmäßiger sprechen. Da habe ich heute wieder gesehen, es reicht nicht aus, wenn wir alle 3 Jahre uns mal face-to-face sehen. vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie und für die wertvollen Erzählungen aus deinen Erfahrungen. Gib uns doch nochmal kurz Feedback, wo findet man dich, wo kann man mit dir Kontakt herstellen und auf welchen Kanälen bist du unterwegs?
Also ich bin vor allem auf Instagram und Facebook zu finden unter Daniel Ebert Intelligent Coach beziehungsweise Intelligent Coach und sitze in Leipzig in der Limburger Straße 74a in den Globuswerken, schön mit einem riesengroßen Atlas mit einer Statue direkt vom Gym. Die Weltkugel trägt und ist eine Traumstatue direkt vor der Location. Und ja, bin darüber zu erreichen. E-Mail, Website und Telefonnummer sind da überall hinterlegt. Und auch www.intelligentcoach.de, da hat das Kontaktformular. Da kann man mich auch erreichen.
Wunderbar. Ja, vielen Dank und auf diesem Wege, lieber Zuhörer, wenn du dich von Daniel inspiriert gefühlt und Inspiration bekommen hast, dann schreib ihn doch einfach mal an, ja, kontaktiere ihn, sei es jetzt als Kunde, ja, wenn du dich coachen lassen willst, als auch als Trainer, der sagt, ich möchte meinen Horizont im Fachbereich Training beziehungsweise auch in den Fachbereichen Anatomie, Faszien, alles, was damit zusammenhängt, auf den nächsten Level bringen willst, bist du da genau richtig, ja, sei es in einem Workshop, sei es in einer Internship oder auch in einer persönlichen Coaching-Einheit, kann ich aus bestem Wissen und Gewissen nur weitergeben. Und ja, Daniel, schön, dass du da warst. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Tobi, war mir eine Riesenfreude. Und allerspätestens, mach mal dann allerspätestens in 10 Jahren den
nächsten Podcast. Allerspätestens. Ja, sehr schön. Ja, dann, lieber Zuhörer, ich freue mich, dich bei der nächsten Episode begrüßen zu können. Ja, wenn du jetzt Trainer bist und auch gemerkt hast, krass, das, was da besprochen wurde, interessiert mich, aber du noch gar keine Ahnung hast, in welche Richtung es gehen soll, dann nutzt doch die Gelegenheit, buch dir mal einen kostenfreien Beratungstermin für das Coach-to-Coach bei mir und dann schauen wir einfach mal, ob es vielleicht für dich im Spezialistenschritt später auch Sinn ergibt, zu Daniel zu gehen. Ja, in diesem Sinne, mach es gut und bis zur nächsten Folge.